Danke. Ich lese ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 10. Das ist aus dem Zusammenhang natürlich gerissen, ja. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böse. Da wir nur den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Also er redet hier über das Gericht. Ich zeige euch gleich, was er damit hier meint, weil das Gericht für uns Gläubige bedeutet was anderes am Schluss. Aber er redet, sagt trotzdem, da wir den Schrecken des Herrn kennen, da wir das Gericht Gottes kennen, den Zorn Gottes kennen, überreden wir Menschen, wozu? Wir versuchen, sie irgendwie zum Glauben an Jesus zu führen. Denn die Liebe Christi drängt uns, Vers 14, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Paulus erklärt hier auch mit anderen Worten diesen ganzen Zusammenhang. Er nimmt dieses Wort Versöhnung. Versöhnung bedeutet aber hier nicht einfach nur, ich habe mich gestritten mit Frank und ich versöhne mich mit ihm, sondern dahinter steckt dieses Wort Sühne aus dem Alten Testament. Diese Versöhnung, die dieses Opfer einschließt, das wird ganz klar hier. Gott hat uns das Sündopfer gegeben und hat dadurch Sühne und Versöhnung geschaffen mit ihm. Und wichtig ist, Paulus macht ganz klar, Gott hat da drin gehandelt. Gott sandte seinen Sohn. Er hat ihn in die Welt gesandt, um die Welt zu retten. Ja, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat gehandelt. Und dieses Handeln Gottes geschah nicht so, dass Christus dort gestorben ist und wir hier zugeguckt haben, sondern hier macht er klar, einer ist gestorben und alle sind gestorben. Jesus hat an unserer Stelle gestanden, er hat sich mit uns identifiziert, hat uns mit in seinen Tod reingenommen. Und wir erkennen das, dass wir mit gekreuzigt wurden. Die Liebe Gottes drängt uns, da wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und alle mitgestorben sind. Ja, das nennt man, gibt es ein schönes Wort dafür, das heißt inkludierende Stellvertretung in der Theologie. Ja, ich erkläre euch das, es ist nämlich ein gutes Wort. Es ist eine Stellvertretung, die uns mit einschließt. Nicht einfach nur, ich stehe an deiner Stelle und mach das mal für dich, sondern ich nehme dich mit. Wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Damit meint Jesus sein Kreuz, sagt Johannes Evangelium, nicht Lobpreis. Er starb an unserer Stelle, indem er uns mit da rein nahm. Jesus ist der Herr, durch den alles geschaffen wurde. Das zeigt uns der Kolosserbrief. Er ist der, durch den alles geschaffen wurde, im Himmel, unter der Erde, ober der Erde. Sein mächtige Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und besteht durch ihn. Und Jesus hat uns mitgenommen. Wenn an ihm das Gericht vollzogen würde, wird es an allem vollzogen. Das sagt Gottes Wort hier. Römer 6,6 drückt es so aus. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. An Jesus wurde das Urteil verzogen. Mit ihm wurde die ganze abgefallene Welt gerichtet. Das Urteil wurde in ihm gesprochen über alles. Und wir erkennen, ich habe über den Zorn Gottes gesprochen, diese Merkmale von dem Zornestag Gottes haben wir am Tag der Kreuzigung. Finsternis, Erdbeben, alles Mögliche. So wie das Alte Testament den Zornestag Gottes beschreibt, so das sehen wir an dem Tag der Kreuzigung. Das ist der Tag des Zornesgericht Gottes. Es wird finster, die Sonne verliert ihren Schein, es gibt ein Erdbeben, es gibt alles Mögliche. Tote stehen auf, es gibt kosmische Zeichen. Das ist eine Vorwegnahme, sage ich mal, von diesem Zornestag, der am Schluss kommt, wurde da dieser Gerichtstag schon vorweggenommen. Deswegen, Gott hat das Urteil gesprochen über die abgefallene Welt in Jesus und wir waren damit einbegriffen. Es gibt nichts mehr zu tun. Jesus sagt am Schluss, es ist vollbracht. Es ist vollendet, es ist alles bezahlt. Es gibt nichts mehr zu tun. Übrigens, da gibt es eine Lehre von manchen, dass die wahre Erlösung von Jesus in der Hölle verbracht wurde. Dass er danach hinabgestiegen ist in die Hölle und dort den Teufel besiegt hat und ihm das Lösegeld gezahlt hat. Das halte ich wirklich für Unsinn. Ich muss es sagen, egal von wem es gelehrt wird, ich halte es für Unsinn, weil Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Nicht in der Hölle. Zumal der Teufel kein Lösegeld von Gott kriegt. Wo kommen wir denn dahin? Der Teufel ist überhaupt nicht auf Augenhöhe mit Gott. Und der Teufel ist auch gar nicht in der Hölle. Im Moment ist gar niemand in der Hölle. Und er ist auch nicht der Herr über die Hölle und muss da irgendjemanden freigeben. Also am Kreuz ist es vollbracht worden, was Jesus getan hat. Lass uns nicht irgendwelche Sonderlehren, komische Lehren da glauben. Daran müssen wir festhalten. Am Kreuz, sagt Jesus, ist es vollbracht. Das heißt, dort ist jetzt fertig. Als er stirbt, da ist es jetzt vollbracht. Unsere Erlösung und alles, was je getan werden kann, ist geschehen. Fertig. Vollendet. Der Hebräerbrief nennt dafür ein Wort, das Wort ein für allemal. Das ist ein tolles Wort. Im Griechischen ist es ein tolles Wort. Ephapax heißt das. Ein für allemal. Ganz starkes Wort. Gibt es nur das Kreuz, gibt es ein für allemal. Das ist das Zentrum des Universums. Das Zentrum der Geschichte in Ewigkeit. Und deswegen sagt Paulus, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus als gekreuzigt. Weil da alles vollbracht ist. Gott hat einen Schlussstrich gezogen und hat ein Neues aufgemacht an Ostern. Ja? Es gibt nichts hinzuzufügen, es ist nichts mehr offen. Verlorenheit und Gottesferne ist verurteilt, beseitigt. Jesus hat alles getragen und es gibt eine Lösung für jedes Problem und für jede Schuld seit diesem Tag. Keiner fällt da raus, egal was er getan hat. Und ich weiß nicht, was ihr so getan habt in eurem Leben. Manche von euch waren vielleicht echte Schlitzohren. Ich kenne ein paar echte Schlitzohren und richtig schlimme Mörder und was weiß ich alles. Und das, was Jesus gemacht hat, ist für jeden genug. Das ist. Die Frage ist, wie kriegen wir daran Anteil? Wie kriegen wir an dem Anteil, was Jesus vollbracht hat? Jetzt hat hier Gott einen Weg geschaffen, wie wir daran Anteil gekriegt haben und wie wir daran Anteil kriegen. Der ist schier unglaublich. Wisst ihr, wie wir das kriegen? Indem wir sagen, ich glaube es. Und man denkt, Herr, das soll alles sein. Wir müssen es uns als Geschenk schenken lassen. Und das ist interessanterweise beides. Das ist so simpel und so schwer. Es ist so simpel, dass man denkt, kann denn das alles sein? Und wir sind unser Leben lang dabei zu lernen, dass wir das als Geschenk kriegen und nichts verdienen können. Weil wir Menschen würden gerne noch ein bisschen was dazu tun. Ja, im Schwabentum ist das so, wenn du was geschenkt kriegst, ist dein nächster Gedanke, was muss ich jetzt wieder schenken? oder? Beziehungsweise umgekehrt, wenn du auf eine Hochzeit eingeladen willst, dann kalkulierst du, wie gut ist das Essen und so bemisst du dein Geschenk. Also die 40 Euro, die müssen auch wieder rausspringen hinterher. Oder, ja, ist doch nicht nötig gewesen. Also ich hatte so eine Tante, der konnte man nichts schenken. Ja, sofort, das ist nicht nötig, aber was kann ich jetzt machen und bla bla bla. Du konntest dir nichts schenken, schrecklich, oder? Gott hat das verordnet, uns zu retten, dadurch, dass das Kreuz gepredigt wird und wir sagen, ich glaube es, ich nehme es. Damit sage ich zwei Dinge. Damit sage ich, ich kann mich selber nicht retten. Ich bekenne, alles, was du über mich sprichst, Gott, ist wahr. Ich bin tatsächlich verloren. Ich bin Sünder, ich kann mich nicht retten. Ich sage, du hast recht. Ich tue Buße. Und ich glaube das. Das heißt, ich nehme das an, was du für mich gemacht hast am Kreuz. Ich sage ja dazu und lass es mir schenken. Das ist Gottes Plan. Ich finde es den Hammer, was Gott da gemacht hat. Wisst ihr, wenn er gesagt hätte, okay, ihr kriegt das jetzt folgendermaßen. Ihr werdet Mitglied in der FCG Zwickau, kommt relativ regelmäßig in Gottesdienst, gebt euren 20. 10. schafft ja keiner, so ungefähr. Und das haltet ihr so einigermaßen durch, dann werdet ihr gerettet. Da würden wir doch alle sagen, preis dem Herrn, das mache ich. Oder? Also ich würde alles machen, was, wenn ich mich retten könnte, irgendwie selber würde ich das machen. Gott sagt, nee. Du kannst nichts dazu tun. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glauben. Glauben ist die Art und Weise, wie wir Anteil kriegen an dem, was Gott für uns getan hat. Gott hat das so verordnet. Und wir lesen das auch im 1. Korintherbrief, im Zusammenhang mit dem Kreuz, wo es um die Weisheit und um die Torheit Gottes geht. Also ich lese in 1. Korinther 1, Abvers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Also haben wir schon darüber gesprochen. Er will das nicht schön annehmbar anstreichen und das Ärgernis von dem Ganzen wegnehmen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser und ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, durch ihre eigene Weisheit, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Gott hat es wohlgefallen, das so zu machen. Und damit schlägt er uns Menschen vor den Kopf. Und er will es so. Er will, dass nur die gerettet werden, die sich demütigen und sagen, Herr, ich habe gar nichts, ich brauche alles als Geschenk. Die rettet Gott. Unglaublich. Und das ist nicht kompliziert, sondern total einfach. Das ist so einfach, dass man sagt, Moment mal, lese ich da richtig? Da hängt noch einer neben Jesus am Kreuz. Und der sagt nur Folgendes, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sieht in dem, was er da sagt, spricht er das Bekenntnis, Jesus geht in sein Reich, er ist Gottes Sohn. Er erwirkt gerade die Erlösung. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Boah, stell dir mal vor, Jesus sagt gleich zu dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, du bist jetzt gesund, du willst Auto fahren, du willst noch in Urlaub fahren, du willst nicht ins Paradies heute. Oder? Sei ehrlich. Ja, so sind wir. Aber der hing am Kreuz, der war am Sterben. Ja? Der hat nichts mehr gehabt, auf das er sich freuen konnte. Und Jesus sagt, du, in ein paar Minuten bist du im Paradies. Und was hat er gemacht? Der hat Jesus im Glauben angenommen, sonst gar nichts. Jesus hat nicht gesagt, Moment mal, Augenblick, wir müssen das Ganze hier mal anhalten, müssen ganz geschwind runter und dich noch taufen. Sprachengebet brauchst du auch noch. So einfach hat er das, die Erlösung, die ewige Erlösung empfangen. Und das war ein Schlitzohr gewesen. Der hing da zurecht, sagt er, ich empfange, was meine Werke wert waren. Das ist unser Gott. Ich finde das so der Hammer, dass Gott uns so rettet und jeden Menschen so rettet. Nichts anders. Du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Du wirst aus Gnade gerettet und ich auch. Warum? Weil Jesus alles gemacht hat. Was bedeutet das jetzt fürs Gericht? Am Schluss, wir haben über den Zorn Gottes geredet. Lass mich noch das abschließen, indem wir gucken, was es für das ewige Gericht bedeutet. Also das letzte Gericht kommt trotzdem, aber zum Glück ist dieses Gericht über Jesus schon gewesen. So, was bedeutet jetzt dieses ewige Gericht? Johannes 3, Vers 17. Wer weiß, was in Johannes 3, Vers 17 steht? Das weiß nämlich so gut wie keiner. Johannes 3, 16 wisst ihr. Ja? Kennt ihr auch Johannes 3, 17? Ich kenne es auch nicht auswendig. Da steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn, oder durch nicht, dass er die Welt aburteilt, könnte man sagen, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also das Gericht, das letzte Gericht, entscheidet sich alleine an Jesus. Und das bestätigt die Offenbarung. Da wird darüber geredet, dass wir gerichtet werden nach Werken. Aber wer wird in den Feuersee geworfen? Wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens. Das macht auch die Offenbarung ganz klar. In das Buch des Lebens kommst du, indem du an Jesus glaubst. Daran entscheidet sich das letzte Gericht. Und für Ungläubige bedeutet es, sie werden ewig gerichtet werden, egal was sie getan haben. Sie werden nach ihren Werken gerichtet, da wird erwiesen werden, dass sie schuldig sind. Und sie haben die Erlösung in Jesus abgelehnt und es wird erwiesen, dass sie schuldig sind. Und Gottes Wort zeigt uns, sie werden gerichtet werden. 2. Thessalonicher steht es auch, 2. Thessalonicher 1, 8 und 9. Ach halt, das, naja gut, das ist gar nicht so gut, die Stelle. Die wollte ich eigentlich nicht. Gut, das steht, dass wir nach dem Gesetz gerichtet werden. Aber die Stelle aus Offenbarung habe ich schon vorgelesen, dass wir... Doch, das ist es, 7. Ich lese ab 7. Und euch, den Bedrängten mit Ruhe zusammen mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer... Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag mit seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Also Jesus kommt mit Feuer, mit seinen Engeln, um Vergeltung zu üben an denen, die ihn nicht geglaubt haben und seine Beispiele, seine Gleichnisse über den Weinberg, über diese Dinge, stimmen damit überein, dass er kommt und die umbringt, die ihn nicht geglaubt haben und ihre Stadt verwüstet, so heißt es in dem Gleichnis. Also das ist ein ganz anderes Bild von Jesus. Ja. Seht ihr das? Er kommt als Richter wieder. Er kam als Retter und er kommt als Richter. Und übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, an denen, beziehungsweise an denen, also das ist eine Erklärung von dem Gott nicht kennen, und an denen, das bedeutet an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Nicht glauben und dem nicht gehorchen. Und sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn, von der Herrlichkeit seiner Stärke. Ja, ich möchte das sagen, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es eine Hölle gibt. Ich weiß, auch das wird angegriffen in unseren Tagen und weichgespült und es wird behauptet, die Hölle gibt es nicht oder am Schluss werden doch alle gerettet oder die Hölle ist nur eine Zeit lang, bis man dann auch sich entscheidet zu glauben. Alle möglichen Theorien gibt es da. Aber das hat keine Grundlage in Gottes Wort. Und es ist schrecklich, das anzuschauen, dass es die Wahrheit ist. Und sobald ich das anschaue, kann ich nur innerlich wieder zu Gottes Gnade fliehen, die sagt, ich rette dich daraus. Aber es ist die Wahrheit. Jesus rettet uns daraus. Und für die, die nicht glauben, die werden leider dorthin kommen. Was bedeutet das Gericht jetzt für uns Gläubige? Das ist, denke ich, noch mal interessanter. Also für den Teufel haben wir schon gesehen, was es für ihn bedeutet. Er wird gerichtet werden und da reingeschmissen werden. Ja. Was bedeutet es für uns Gläubige? Es bedeutet Folgendes. Ich brauche jetzt mal 4 Freiwillige, die mir helfen. Ja, könnt ihr mal? 4 Freiwillige, es tut nicht weh. Und einen Stuhl brauche ich. Kann man einen abmachen? Oder? Okay. Oh, danke, das ist super. Ja, so, dass man sehen kann. Okay, du bist der Richter. Und das ist das Gesetz. Du bist unbestechlich. Heilig gerecht. Er ist unbestechlich. Unbestechlicher Richter. Und jetzt haben wir jemanden, der ist verurteilt. Wer ist das von euch beiden? Du. Okay. Hier ist der Verurteilte. Dann brauchen wir noch den Verkläger und den Anwalt. Wer ist der Verkläger, wer ist der Anwalt? Du bist der Anwalt, also komm. Ich sehe schon, du willst nicht der Böse sein, gell? Also, du bist der Verkläger, du stehst hier. So. Dein Gerichtstag. Und du weißt, du stehst vor dem ewigen Richter. Denk nochmal so an dein Leben, was so alles war. Oh, du wirst gerichtet nach dem heiligen Gesetz, also nicht nach deinem eigenen, was du sie zurechtgelegt hast, sondern nach dem heiligen Gesetz Gottes. Rein heilig und so. Und jetzt kommt der Verkläger und sagt auch noch, Gott, also Entschuldigung, das ist natürlich nicht Gott, das ist, ihr versteht, ja, das ist ein Bild. Sagt zu dem Richter, du Richter, wenn du mich richtest, dann musst du ihn auch richten, weil der gehört zu mir. Der hat immer alles das gemacht, was ich auch gemacht habe. Der ist eigentlich meiner. Nimm ihn mal in den Arm. Das ist meiner. Das heißt, wenn du mich richtest, musst du den auch richten. Ha, jetzt lass dir mal was einfallen. Weil der Richter möchte den gar nicht richten. Aber er muss. Und hier steht der Anwalt. Der Anwalt sagt, Richter, ich habe kein gutes Argument als nur eins. Stell dich mal davor. Ich habe alles bezahlt. Und der Richter wird aufstehen und wird sagen, nicht schuldig, nicht schuldig. Das wird er zu dir sagen. Vielen Dank, du bist nicht schuldig, du bist gerettet, du kannst mit ihm mitgehen. Oh. Danke. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen gerade. Und das ist das eine. Gott sagt, wir werden in seinem Gericht gerecht dastehen. Völlig gerecht. Und zwar mit einer Gerechtigkeit, die vor Gott ausreicht. Das hat der Römerbrief. Jetzt ist die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt. Nicht nur vor uns, vor irgendjemand anders. Römer 3, 3,21, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist offenbar. Die Gerechtigkeit durch Jesus, die wir kriegen. Und wir stehen mit dieser Gerechtigkeit, die vor Gott genug ist. Heilig und gerecht stehen wir vor ihm, wie durch Jesus. Nicht durch das, was du hast, durch das, was Jesus für dich hat. Das ist das Evangelium. Und der Vater wird uns anschauen und sagen, nicht schuldig. Und Gottes Wort geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir können sogar Zuversicht haben an dem Tag des Gerichts. Johannes 4, Vers 17, 1. Johannes 4, Vers 17. 1. Johannes 4, 17. Diese Stelle wird normalerweise ganz anders zitiert, als sie gemeint ist. Wird dann anders zitiert, ist auch nicht schlecht, ist wahrscheinlich auch die Wahrheit, ja. Aber hier, 1. Johannes 4, Vers 17, ist vom Zusammenhang des Gerichts die Rede. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie Jesus ist oder wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Strafe oder hat es mit Strafe zu tun oder fürchtet sich vor Strafe, was auch immer, wie man das übersetzt. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Das bedeutet, du weißt, du gehst auf den Tag des Gerichts zu und wir haben gesehen, was das bedeutet in Gottes Wort. Das ist keine Kleinigkeit. Und du hast Freimütigkeit, weil du weißt, ich werde freigesprochen. Die Liebe Gottes ist für mich so vollendet, dass ich dem heiligen Gerichter ins Gesicht gucke und weiß, ich bin vor ihm gerecht aufgrund seines Sohnes und ich werde freigesprochen. So will die Liebe Gottes in uns zum Ziel kommen. Tatsächlich als Söhne und Töchter. Tatsächlich als Geliebte und Angenommene. Sogar vor dem Hintergrund, was wir alles angeschaut haben. Am Tag des Gerichts mit Freimut vor Gott treten. Nicht in Überheblichkeit und ich bin gut, sondern weil ich verstanden habe, was Jesus ist. Er hat seinen Sohn, 1. Johannes 5, 13 und 14. Wer den Sohn hat, also ich lese ab 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und er sagt nochmal, ich habe euch das deswegen geschrieben, nicht um euch unsicher zu machen, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wenn wir jetzt schon diese Gerechtigkeit empfangen haben, um wie viel mehr werden wir am Tag des Zorns gerettet werden, die wir heute schon an ihn glauben, sagt Paulus im Römer 5. Und ich könnte so weitergehen, viele, viele Stellen. Ja. Lese ich aber trotzdem noch. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Christus, als wir noch Sünder waren, ja, für uns gestorben ist. Dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Und ihr wisst, Zorn ist der Gerichtstag. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt. Um wie viel mehr werden wir auch dann gerettet werden? Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir jetzt versöhnt worden sind durch sein Leben, gerettet werden. Was bedeutet das Gericht für dich? Auch du wirst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, aber nicht, um deine Verurteilung oder deine Freisprechung zu erfahren, weil die steht schon fest. Du bist quasi schon raus. Du kannst als Sohn vor den Richter treten, mit Zuversicht. Aber er wird trotzdem dein Leben anschauen. Da lässt Gottes Wort keinen Zweifel. Er wird dein Leben anschauen und du wirst auch was kriegen, gemäß deiner Taten. Das ist aber nicht deine Verurteilung oder deine Rettung, die steht fest, sondern eine Belohnung oder keine Belohnung. Und es ist trotzdem eine ernste Sache. Wir stehen vor dem Vater und er schaut unser Leben an, unsere Motive, unser persönliches Leben, unseren Dienst, alles. Und wir empfangen nach unseren Werken, was Gutes oder was Schlechtes. Und ich lese euch das mal vor. 1. Korinther 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe dazu, wie er darauf baue. Also ihr müsst schauen, wie ihr darauf baut. Auf diesem Grund Jesus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und er als gekreuzigt in Klammern. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden, denn der Tag wird es klar machen. Der Tag ist der Tag des Gerichts, weil er im Feuer geoffenbar wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wir haben gelesen, Feuer ist wieder so ein Bild. Jesus kommt mit Feuer, mit seinen Engeln, dies und das, das ist der Gerichtstag. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ich sag mal so, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du durch Jesus gerettet bist, ist, dass du gerade so eben in den Himmel kommst. Seht ihr das? Selbst wenn dein ganzes Leben nichts wert ist, dein Leben als Christ, und du nichts Gescheites gemacht hast, hast nur Fernsehen geguckt, Cola getrunken, warst bei jedem Fußballspiel, hast sonst nichts Gescheites gemacht. Und du stehst vor Gott und Gott muss sagen, du hast nur Holz, Heu und Stroh in deinem Leben hervorgebracht. Dann wirst du Schaden leiden, aber du wirst gerettet werden. Du wirst in den Himmel kommen. Das steht da. Habt ihr es gelesen? Warum? Weil du an Jesus geglaubt hast. Und du wirst nicht durch Werke in den Himmel kommen, sondern nur durch Jesus. Aber das ist nicht das, was ich will. Also nur gerade so in den Himmel kommen. Ich will auf jeden Fall dahin, aber nicht gerade so eben. Ich will auch noch Lohn von Gott haben. Ich möchte gerne hören, dass er sagt, ich möchte gerne hören von Gott, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Oder möchtet ihr das nicht auch hören? Also wir gehen mit Zuversicht in das Gericht, wir brauchen keine Angst haben, verurteilt zu werden. Aber wir wollen doch dem Vater was Gutes bringen, oder? Mit unserem Leben. Das ist das, worum es für uns im Gericht geht. Das ist immer noch ernst, ja, das ist keine Kleinigkeit, aber es ist immerhin so, die grundsätzliche Sache ist geregelt. Oh, Halleluja, das ist doch ein anderes Leben. Wir können davon her leben, dass wir schon gerettet sind. Das macht Gottes Wort klar. Jetzt dienen wir dem Vater, um ihm Ehre zu geben, um ihm was zu bringen am Tag, wo er dann sagen kann, wow, das freut mich. Und letztendlich, ob groß oder klein, ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie der Tim zu mir kam, da war er 3 Jahre alt und hat mir ein Bild gemalt und ich habe kaum erkannt, was da drauf ist, ein paar Striche, und er hat gesagt, ja, das ist ein Auto und eine Landschaft und Urlaub, wo wir waren und dies und das, und ich sage, wow, das ist ja echt super, das Ding. Ich habe nicht erkannt, was da drauf ist. Und ich glaube, so ist es manchmal bei uns auch. Herr, guck mal, ich habe dir gedient, ich habe gepredigt und dies und das. Das sind eigentlich ein paar Striche auf dem Bild und Gott sagt, super, vielen Dank. oder? Und für Paulus ist das eine Motivation, dass er sagt, ich möchte gerne den Preis erreichen, ich möchte diese Krone haben, ich möchte diesen Lob, dieses Lob von Gott hören. Deswegen lebe ich. Ich lebe nicht, mache nicht Werke, um vor Gott gerecht zu sein, sondern weil ich gerecht bin, weil ich aus Gnade frei bin, deshalb diene ich meinem Vater. Das ist unsere Berufung. Und Paulus sagt, ich strecke mich aus, I press on, ich möchte diesen Preis haben in Philipper 3,14. Okay, ich fasse zusammen, wir sind jetzt einen ganzen Weg schon gegangen heute Morgen. Vom Zorn bis zur Rettung. Ja. Und ich hoffe, es leuchtet ein bisschen klarer vor euch. Also, ich unterstreiche nochmal die Stichpunkte. Das sind wichtige Stichpunkte. Es fing an mit der Schöpfung. Wie sind wir geschaffen? Alles gut. Und dann ging es weiter, es kam die Sünde in diese Welt. Und mit der Sünde der Tod. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod, den gibt es in mehreren Ebenen. Tod bedeutet Trennung von Gott. Zuerst geistlich, das ist die Beziehung mit Gott getrennt. Leiblich, unser Körper verfällt und wir werden getrennt von denen, die hier leben. Und wenn nichts uns geschieht hier an dieser Stelle, gibt es einen ewigen Tod, ewige Trennung von Gott durch das Urteil, was Gott spricht. Stichwort Gesetz. Ja, was macht denn da das Gesetz? Das Gesetz zeigt uns unseren Zustand. Das Gesetz Gottes erweist und beweist, dass wir sein Gericht verdient haben. Und sein Gericht wird offenbart. Am Ende der Zeit. Das ist sein Zorn. Sein Zorngericht. Unausweichlich. Ohne Ansehen der Person. Und Gottes Wort malt das mit drastischen Bildern. Wir haben das angeschaut. Gott sieht das kommen. Und was rettet uns daraus? Nichts ist zu reparieren. Nur eins geht. Jemand muss dieses Gericht tragen. Durch den Tod hindurch. Durch dieses Todesgericht hindurch kommen wir zum Leben und das passiert durch ein Opfer. Ein stellvertretendes Sühneopfer. Und ich möchte dieses Wort hier festhalten. Das war ein stellvertretendes Sühneopfer. Dagegen laufen viele Sturm und sagen, nein, wir wollen das nicht mehr hören. Wir wollen es nicht mehr hören. Aber das war's, ein stellvertretendes Sühneopfer. Wo wir einen Sünder haben, das seid ihr und ich und wir alle. Das Opfer, das war Jesus. Der Altar, das Kreuz, wo Jesus gestorben ist und sein Blut vergossen hat an den Altar. Und er selber war auch der Priester, der am Schluss das Blut ins Heiligtum gebracht hat. Das lasse ich jetzt mal heute weg. Und so ist Folgendes passiert. Identifikation mit uns. Stellvertretung. Und ein Tausch. Auf den Tausch kommen wir noch. Und wir haben die Gerechtigkeit, die auf Jesus war, bekommen. So bekommen, dass wir im Gericht am Schluss gerecht vor dem Vater stehen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass es dein Plan war von Ewigkeit. Dass das dein Plan für jeden von uns ist und wir bekommen es. Und wir können uns daran freuen und wir können darin sicher sein in deiner Liebe. Es gibt nichts, was dazu zu tun wäre, Vater. Du hast deine Liebe bewiesen. Objektiv bewiesen. Und es gilt für jeden von uns. Und ich danke dir dafür, dass keiner ausgeschlossen ist. Und ich bete, dass dein Wort in uns wirkt und Frucht bringt. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Okay, heute Abend müssen wir uns noch ein paar wichtige Dinge anschauen, die auch dazugehören und die genauso angegriffen sind. Nämlich, was schließt das Bekenntnis zu Jesus ein? Wer war Jesus? Was ist das Blut? Was ist der Bund? Was ist der Tausch am Kreuz? Es sind noch viele Dinge offen und ich gucke mal, was man alles so sagen kann. Nur, dass ihr wisst, wir schauen uns jetzt unsere Erlösung noch ein bisschen an. Was ist diese Bedeutung von dem? Was ist auch die Bedeutung von Ostern?